Ich bin.
Ich bin der Andi Herzog.
Ich war.
Ich war einmal ein Fußballspieler.
Ich werde.
Ich werde immer älter, leider, so wie jeder Mensch. Das kann man nicht ändern, aber man muss immer mit der Zeit gehen und man muss jeden Tag genießen, weil es alles sehr schnell vorbei sein kann.
Ich will.
Ich will einfach Spaß am Leben haben, dass meiner Familie gut geht. Und wie gesagt, das reicht schon.
Ich glaube.
Ich glaube, eine meiner großen Stärken war bei der aktiven Karriere, dass ich immer an mich selber geglaubt habe, dass ich einfach Spielfeld viel umsetzen habe können, was ich mir vorgenommen habe. Und darum habe ich immer an mich geglaubt.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Zweierkette. Andi Herzog.
Hallo, servus.
Danke,
hallo,
dass du dir Andi. Zeit nimmst.
Hallo, servus auch.
Ja, wir zeichnen dieses Gespräch auf dem 4 Game Changers Festival von Puls 4 und ORF in Wien auf, in einer relativ kleinen und heißen Kabine.
Vor allem heiß.
Aber wir werden jetzt kein allzu hitziges Gespräch führen. Vor Publikum. Hallo zusammen da draußen, an alle, die uns zuhören. Normalerweise, Andi, nur dass du Bescheid weißt, reden wir so lange, wie wir reden wollen, wie wir glauben, dass wir reden müssen mit unseren Gesprächspartnern. Heute Sonderausgabe, 45 Minuten Maximum, also nur eine Spielhälfte.
Eine Hälfte, ja. Für die, genau. Wie für die einmal Luft gehabt.
Das heißt, wir gehen gleich voll aufs Ganze.
Genau so ist es. Voll rein in die Thematik.
Genau. Wie geht's dir, Andi?
Ja, danke, es geht mir gut. Es war natürlich eine hitzige Endphase letztes Jahr als Trainer von Fly Alarm hat Mira Wacker. Wir sind leider abgestiegen. Das hat schon eine Zeit lang gedauert, bis man das richtig verdaut, aber das Leben geht weiter und jetzt versuche ich halt mit Sky wieder als Experte da viel Spaß zu haben, im Fußball drinnen zu bleiben und schauen, was eben in den nächsten Monaten danach weitergeht und was passieren wird. Man kann im Leben eh nichts zu 100% planen. Meistens, am besten bin ich gefahren, wenn ich alles auf mich in Ruhe zukommen habe lassen und genauso werde ich es jetzt auch angehen.
Aber bleiben wir kurz beim Verdauen. Wie verdaust du so etwas wie diesen Abstieg von der Admira?
Nein, es war in dem Sinn schwierig, weil wir waren ja bis zum am letzten Spieltag, nach dem letzten Spiel, waren wir das erste Mal Letzter in der ganzen Saison und es war, wir sind im Endeffekt selber schuld. Wir haben eine gute Ausgangsposition gehabt, dann hat es ein paar Momente gegeben, eben mit Verletzungen von wichtigen Spielern oder Sperren, wo ich mir schon gedacht habe, okay, jetzt könnte es ein bisschen enger werden. Schlussendlich haben wir dann zwei Heimspiele gehabt gegen WSG Wattens und gegen Altach, da hätten wir eigentlich alles klar machen müssen. Ist uns nicht gelungen, durch das müssen wir uns alle an der eigenen Nase fassen und ich war natürlich der Verantwortliche für die ganze Situation und da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht, dass ich das verdaut habe, aber wie gesagt, es geht im Leben immer weiter, man muss trotzdem auch nach vorne blicken und das tue ich auch. Ich war immer ein Typ, der sehr positiv ist und war als Trainer so, weil man dachte, okay, jetzt haben wir da Verletzungen, auch da werden wir schon wieder irgendwelche Ideen haben. Es wird schon alles gut enden. Da habe ich auch wieder was dazugelernt, dass es doch nicht immer so ist, wie man es vielleicht, wenn man in der rosa-rote Brille durchschaut, dass das dann alles perfekt funktioniert.
Denkst du dir jetzt nach dieser Saison bei der Admira, ich hätte mir das Ganze am liebsten erspart oder nimmst du das doch als Lebenserfahrung mit?
Nein, man muss auch aus den guten Dingen natürlich, die nimmt man gern mit, auch aus Niederlagen oder schwierigeren Situationen muss man lernen und gerade aus diesen Situationen kannst du am meisten lernen. Es war, wie gesagt, eine schwierige Zeit, es war eine sehr stressige Zeit, leider nicht mit einem Happy End. Tut man natürlich auch für alle Verantwortlichen bei Fly Alarm Admira und auch bei den Fans. Leider, aber im Endeffekt ist es so passiert und jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ich bin nicht mehr Trainer bei dem Club und wünsche natürlich, dass das sofort wieder aufsteigen in die Bundesliga, weil die Admira einfach auch aufgrund vom Nachwuchs und der ganzen Historie, die der Verein hat seit Jahrzehnten, gehören einfach in die Bundesliga.
Was für dich kein Thema, jetzt mit der Admira in die zweite Liga zu gehen und vielleicht den sofortigen Wiederaufstieg zu versuchen?
Nein, das war für mich auch nicht im Großen und Ganzen das Thema, weil ich einfach der Meinung bin, wenn du so einen negativen Erfolg hast, ist sehr schwierig, dass du eben mit Überzeugung wieder in die neue Saison gehst, wo du den Spielern sagst, Burschen, das und das und das müssen wir machen, weil im Endeffekt bin ich doch der gleiche Trainer wie im letzten Jahr und wie gesagt, als Trainer muss man seine Spieler auch von einer gewissen Philosophie überzeugen und wenn du dann nicht so erfolgreich warst, wäre das natürlich jetzt nicht so ideal gewesen und darum glaube ich eben, dass ein neuer Trainer da hoffentlich mehr Glück und auch mehr Erfolg hat wie letztes Jahr.
Aber wie gehst du selbst mit so einem, unter Anführungszeichen, Misserfolg um? zweifelst du an dir selbst? Fängt dich da deine Familie auf, deine Freunde? Oder sagst du mal, jetzt brauche ich mal 3 Tage für mich, ich will nicht drüber reden? Oder wie gehst du mit sowas um?
Na, für mich auch, waren die Wochen davor, also mitten im Abstiegskampf, waren für mich ein bisschen schwieriger. Also da habe ich schon Tag und Nacht nur an den Fußball gedacht, was ich ändern könnte, welche Mannschaft oder wie die Taktik am besten ist. Das war extrem intensiv. Im Endeffekt habe ich auch daraus gelernt, wenn du nur an Fußball denkst, hat auch nichts gebracht. Also man muss schon eine gewisse Lockerheit auch beibehalten und im Nachhinein kann man eh nichts mehr ändern. Also ich habe dann schon nochmal über das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen und habe mir gedacht, was ich vielleicht anders machen hätte können oder wir als Team anders machen hätten können. Es war aber so, dass wir 5 Wochen vor Ende Erster waren im Grunddurchgang und dann habe 2 Angebote gehabt von 2 Nationalteams als Nationaltrainer. Muss aber ehrlich sagen, dass ich gar nicht so konkret darauf eingegangen bin, weil es immer eine sehr wichtige Phase eben auch war von der Admira und ich wäre da wahrscheinlich auch nicht weggegangen. Aber dass dann 4 Wochen später 2 Absagen hast von diesen Nationalteams und dann auch als Admira-Trainer mit deiner Mannschaft absteigst, hat mir auch gezeigt, wie schnell es im Leben alles geht, entweder in die richtige Richtung, also dass du erfolgreich bist oder dass du nicht erfolgreich bist und trotzdem muss man das alles wegstecken. Man darf nicht an sich zweifeln. Natürlich haben wir das eine oder andere gemacht, das ich jetzt im Nachhinein anders machen würde, aber nachher ist man immer schlauer, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition gehabt und die haben wir verhaut und durch das sind wir selber schuld.
Ich nehme an, der ÖFB hat dir eine Absage gegeben, also war der erste, war der zweite Verband?
Nein, das möchte ich jetzt nicht, weil das kann vielleicht in Zukunft noch mal interessant werden.
Okay. Also ist schon was dich interessiert hatte?
Ja, 100%. Ich war bei den Gesprächen offen und ehrlich gesagt, ich kann mich momentan jetzt nicht viel darum kümmern. Es wäre um die Zukunft gegangen, eben in den nächsten 1-2 Monaten, weil ich gesagt habe, ich bin da jetzt in einer ganz wichtigen Phase mit meinen Jungs und das haben die auch eingesehen. Aber wie gesagt, dann sind eh die Absagen gekommen und mit Absagen habe ich auch leben lernen müssen.
Und das habe ich auch gelernt. Musstest du schon einige Male umgehen, oder?
Ja, ist kein Problem mehr. Weißt, als junger Trainer bist du irgendwie noch blauäugig und selbst jetzt passieren noch Situationen, wo ich jetzt auch noch täglich dazu lerne. Als Trainer oder jeder Mensch lernt täglich und wöchentlich dazu. Du kannst ja nicht immer auf dem gleichen Niveau stehen bleiben. Und das war für mich jetzt auch sehr lehrreich, das ganze Jahr auch wieder mal einen Club zu trainieren, nicht eine Nationalmannschaft. Die tägliche Arbeit, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war teilweise schon sehr fordernd, weil es einfach, wenn du jetzt einen größeren Kader zur Verfügung hast, muss erst einmal jeder Spieler genau die Vorstellung haben und die Leidenschaft zu dem Beruf, zu dem Fußball. Wie es wir heute gehabt haben, wir Trainer sind stundenlang im Trainerkammerl gesessen, haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Mannschaft besser machen können. Und wenn das dann im Training nicht immer gleich umgesetzt worden ist, da war ich dann schon ziemlich enttäuscht, angefressen, auch einmal ein bisschen böse. Aber es ist halt so, wie ich aktiver Spieler war, habe ich wahrscheinlich auch noch nicht so richtig mich in Trainer hineinversetzen können. Jetzt bin ich seit Jahren auf der anderen Seite als Trainer und man muss halt immer dazulernen, so wie ich es gerade gesagt habe.
Das heißt, fehlt da jetzt manchen Profis die Einstellung zum Beruf?
Ich weiß gar nicht, ob sie 100% wissen, was alles dazugehört. Ich habe ihnen gewisse Dinge eben vorgeben wollen und im Großen und Ganzen war der Kader schon professionell, ist ja logisch, als Bundesligaspieler weißt ja, solltest du zumindest wissen, was du zu tun hast, aber trotzdem ist es einfach so, ich glaube, von Generation zu Generation wird das alles immer anders und die Jungs gehen halt heutzutage mit gewissen Situationen ganz anders um, wie wir früher noch. Also, man früher bist du in der Kabine gesessen, hast mit einem Mitspieler plaudert, hast vielleicht auch über das zukünftige Spiel gesprochen, also über die nächsten Situationen, wie wir eben Situationen lösen können oder wie wir miteinander kombinieren müssen. Nach dem Spiel hast du über die Situationen gesprochen, was gut war, was schlecht war. Jetzt haben sie die Kopfhörer auf und sind halt in den eigenen, die meisten, ich will jetzt nicht an jeden sagen, aber es ist ein Wechsel auch von den Auffassungen, wie man das halt, seinen Beruf aufnimmt. Ist halt teilweise wichtiger, dass du eine schöne Frisur hast, dass du ein cooles Outfit anhast. Mir als Trainer ist schon wichtiger, dass einer weiß, was am Platz zum Tun hat, aber das ist schwer manchmal durchzusetzen.
Aber wenn du jetzt sagst, sitzen mit dem Handy, reden, nicht mehr so viel, analysieren, nicht mehr so viel, kann man da als Trainer eingreifen? Kann man jetzt sagen, okay, in meiner Kabine ist weiß ich nicht, zumindest die nächste halbe Stunde Handyverbot, oder?
Ja, klar, für das hast du ja auch gewisse Regeln. Du willst es ja jetzt nicht komplett verbieten, aber es ist einfach so, dass die Jungs, jetzt geht es ja gar nicht um die Spieler mit 18, 20, 30 Jahren, sondern die Kinder wachsen ja heutzutage schon so auf. Also das ist so, und das kannst du dann auch nicht mehr komplett ändern. Aber wie gesagt, das ist da die richtige Mischung zu finden, und heutzutage kannst du auf YouTube alles anschauen, die ganzen Tricks anschauen, und wenn wir haben Spiele analysiert, und wenn du dann fragst, Burschen, wer hat das Spiel gesehen, und dann zeigen nur 3 oder 4 Spieler auf, da habe ich ehrlicherweise schon oft dran knabbern müssen, weil man dachte, ich bin halt Fußball besessen, war Fußball besessen, für mich jetzt im Großen und Ganzen nichts anderes geben, und ich schaue mir jedes Spiel an, was ich nur kann, zum Leidwesen meiner Frau, und man kann aber auch nicht davon ausgehen, dass jeder so denkt, dass ein Spieler nicht so denkt, aber wenn dann halt nicht der Erfolg da ist, so wie man sich das vorstellt, dann muss man schon dran knabbern, das ist klar.
Wenn du jetzt das Jahr bei der Admira Revue passieren lässt, hinterfragst du dich dann auch als Trainer selbst? Das heißt, kommst du irgendwann einmal zum Punkt, wo du sagst, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich bei den nächsten Stationen besser machen?
Ja, klar. Wie gesagt, man hat verschiedene Situationen gehabt. Ob es jetzt ist bei Neuverpflichtungen, wo ich vielleicht doch auch als Trainer immer sehr optimistisch war, vor allem bei Offensivspielen, bei Stürmern, wo wir gewusst haben, wir brauchen nur einen Torjäger, und ich mir dachte, nein, das werde ich schon schaffen, dass ich die Jungs da hinkriege, dass wir torgefährlicher werden, aber das war eine Situation, eben die Abschlussschwäche, die wir das ganze Jahr nicht beheben haben können, und da im Nachhinein hätte uns wahrscheinlich ein richtiger Torjäger schon noch gut getan, aber das ist jetzt alles vorbei. Es hat Momente gegeben, auch, was weiß ich jetzt von der Taktik oder so, wo ich mir gedacht habe, okay, sollte man nicht heute vielleicht ein bisschen defensiver spielen, aber das passt wieder nicht zu meiner Philosophie. Und ich habe von Haus aus den Jungs gesagt, meinen Spielern, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir gehen rein, dass wir jedes Spiel gewinnen, und wenn ich dann mit 10 Leuten hinten verteidige, ist das für mich nicht das Zeichen. Und das war halt vielleicht in den letzten Spielen auch so, dass wir uns als Mannschaft schon, glaube ich, verbessert haben. Es klingt jetzt blöd, wenn wir abgestiegen sind, aber ich habe dann auch nicht in den letzten Wochen meine Philosophie geändert und wollte es einfach durchziehen, dass wir einfach den Gegner versuchen, spielerisch zu beherrschen. Aber wie gesagt, es haben die nötigen Tore gefehlt, schlussendlich auch die nötigen Punkte. Und das ist halt jetzt eine Situation, was ich in Zukunft dann noch einmal genauer hinterfragen müsste.
Ganz kurz, blöd ist ja auch, wenn du sagst, ihr habt ja eigentlich gar nicht die wenigsten Punkte gemacht und seid trotzdem abgestiegen. Ist dann diese Diskussion, die aufgekommen ist, für dich auch verständlich, und hältst du dich daran auch fest, dass das eben auch eine Art der Bundesliga-Reform ist, warum die Admira abgestiegen ist?
Ja, als Experte im Fernsehen habe ich das cool gefunden, weil die Liga richtig spannend ist. Jetzt als Trainer ist es natürlich ein Wahnsinn. Auf der einen Seite haben wir bei der Punktehalbierung, Altach und wir waren schon die großen Profiteure von der Punktehalbierung. Trotzdem haben wir im Endeffekt mehr Punkte gemacht mit Altach. Ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine Mannschaft abgestiegen ist, die eigentlich nicht die wenigsten Punkte geholt hat. Aber das haben wir vorher gewusst. Das haben wir vorher alles gewusst. Wir haben einfach in den entscheidenden Phasen dann nicht die notwendigen Punkte geholt. Und wie gesagt, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich als Trainer habe da die Verantwortung gehabt. Und das ist uns einfach nicht gelungen. Aber trotzdem glaube ich, dass in vielen Spielen so war, dass wir spielerisch und schon extrem verbessert gezeigt haben. Aber im Endeffekt steht der Abstieg, und das muss ich mir jetzt angreifen lassen.
Ja, was scherzt dich eigentlich, was die Leute sagen?
Wenig, ehrlich, relativ wenig. Als junger Spieler war ich extrem darauf fokussiert, wenn da irgendwer was reingerufen hat, dass mich das behindert hat. Und dann so ab meinem Wechsel zu Werder Bremen, dann das Meistertitel im ersten Jahr, da hat es mich dann einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Da waren sogar Phasen dabei, wo ich dann älterer Spieler war, wo ich zu den jungen Spielern gesagt habe, bevor du in Bedrängnis kommst, hau mir einen Ball her, auch wenn ich von 2, 3 Spielern gedeckt wäre, weil mir ist das wurscht, wenn ich einen Ball vertrippe oder einen Ball verliere, wenn die Leute schimpfen. Ich als erfahrener Spieler muss das leichter wegstecken können wie du als Junger. Und da habe ich natürlich dann auch das irgendwie aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meiner Anfangszeit als Profi, sicherlich mitgenommen, wo ich mir gedacht habe, ich möchte schon als älterer Spieler für die Jungen dann auch da sein, und dann übernehme ich halt einmal irgendein Problem oder einen Fehler, und das habe ich auch immer versucht so durchzuziehen. Aber und durch das weiß man dann im Endeffekt die Meinung anderer, weil es hat ja schon ewig geheißen, jetzt muss er mal eine Clubmannschaft trainieren, jetzt muss er das trainieren. Viele Menschen haben sich viel zu viel Sorgen gemacht um mich, um meine Trainerkarriere. Ich war in Amerika, ich war bei der ÖFB, ich war in Israel, ich habe überall wunderschöne Zeiten gehabt. Das Jahr bei der Admira war auch sehr schön, aber ehrlich gesagt, sehr schön war es nicht, weil wenn du absteigst, bleibt da natürlich was Negatives haften, aber es hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht.
Aber jetzt sind deine Jungs ja im Nachwuchs bei der Admira, inwiefern haben die da drunter gelitten unter dieser Situation?
Ja, ich glaube schon, der kleine Louis, der ist jetzt 11, der war oft Bäuerjunge, der ist dann 10 Meter neben mir gestanden und nach dem Spiel habe ich schon gesehen, wie er die Tränen in die Augen gehabt hat. Aber es ist ein Beruf, das ist logisch und es ist trotzdem auch ein Sport. Es ist ein Sport und es gibt Wichtigeres im Leben, aber trotzdem müssen junge Menschen, so wie meine Söhne da auch, das lernen müssen, es versuchen zu verarbeiten. Natürlich ist es für sie nicht leicht, wenn dann der Papa als Entscheidungsträger den Verein, wo sie jetzt im Nachwuchs spielen, dann quasi in die zweite Liga bringt. Aber wie gesagt, man muss im Leben da durch gewisse Dinge durch und je früher sie das lernen, umso besser ist es für sie, aber es ist trotzdem keine leichte Zeit gewesen. Das ist auch ganz klar.
Und die Buben bleiben jetzt auch bei der Admira, also die müssen jetzt nicht mit dir den Club wechseln.
Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht.
Andi, du wirst wieder Sky-Experte, du bist auch Kolumnist bei der Kronenzeitung. Hast du jetzt nicht die Angst, dass irgendwann einmal einer deiner Kollegen zu dir sagen könnte in den kommenden Monaten, was will mir der Herzerl eigentlich erzählen, der ist gerade mit der Admira abgestiegen?
Ja, das werden sich sicher viele denken. Ist kein Problem für mich. Ich bin als Experte dafür zuständig, dass ich das sage, was ich mir denke. Dass ich meine, ich glaube jetzt, das traue ich mir schon sagen, das Selbstvertrauen habe ich schon, dass ich weiß, dass ich im Fußball was verstehe, weil ich als Trainer viel erlebt habe, als Spieler viel erlebt habe. Und im Endeffekt geht es ja dann immer um gewisse Auffassungen. Jeder Trainer, jeder Experte kann gewisse oder unterschiedliche Auffassungen haben von verschiedenen Spielsituationen, aber im Endeffekt schert mir das Anträge. Also ich bin da als Experte, dass ich das sage, was ich mir denke. Und ich bin auch Experte, der sich auf gewisse Fragen gar nicht vorbereiten will, weil ich will das sagen, was ich mir gerade denke. Da bin ich sehr emotional. Und das hat mir wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Situation geholfen, in der einen oder anderen Situation vielleicht einmal einen Job nicht gebracht, weil mit gewissen Leuten, mir ist das wurscht, ob das jetzt ist der Zeugwart oder der Präsident von einem Verein. Ich gehe mit allen Menschen gleich um. Wie von jedem respektiert werden. Ich will jeden respektieren und ich glaube, das macht mir aus. Und wenn dann irgendeiner glaubt, dass er mit mir nicht umgehen kann, dann
oder wieder. Aber das heißt, du fürchtest nicht, dass jetzt deine Reputation als Fußballfachmann durch den Admira-Abstieg gelitten hat?
Naja, in die Höhe geschossen ist nicht. Das ist schon mal logisch. Aber wie gesagt, das war ja eine lange Zeit so, was wirklich gut ausgeschaut hat. Und die letzten 3-4 Wochen haben sehr viel zerstört. Das hat auch für mich viel zerstört. Aber ich kann trotzdem die Situation einschätzen, was wir als Mannschaft gut gemacht haben, was ich als Trainer gut gemacht habe und wo ich vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht habe oder jetzt im Nachhinein, wo ich sage, das hätte ich müssen anders machen.
Du hast vorher gesagt, du bist selbstbewusst genug, du wirkst sehr stark, du hast gesagt, deine Persönlichkeit hat sich auch weiterentwickelt. Weil wir das letzte Mal mit Sebastian Brödel über Mentaltrainer und Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben, hast du je Hilfe gesucht in diesem Bereich?
Als aktiver Spieler nicht. Jetzt habe ich einen guten Freund aus Deutschland, den Klaus-Peter Niem, der ist so ein Coach und mit dem bespreche ich schon viele Dinge. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Mentaltrainer, sondern einfach, wie man gewisse Dinge halt im Leben angeht. Wenn ich gewisse Fragen habe, oder kann er mir jederzeit weiterhelfen. Und das war mit ihm habe ich auch mein Buch geschrieben. Er war einer meiner zwei Autoren. Also, weil wenn ich selber das Buch geschrieben hätte, dann waren viele Ausdrucksfehler dabei gewesen. Habe ich damals gesagt, also meine Deutschlehrer brauchen jetzt keine Angst haben, dass ich das Buch schreibe, weil die würden den Kopf die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ist das nicht, schreibt der Andi ein Buch. Also wie gesagt, es ist, ich habe schon den einen oder anderen Menschen, wo ich weiß, der kann mir in verschiedenen Situationen helfen und das passt auch so. Aber im Großen und Ganzen so als aktiver Spieler, Mentaltrainer habe ich nicht gebraucht. Das war ich meistens der Otto Rehhagel dann. Der war wahrscheinlich der beste Mentaltrainer meiner Karriere. Und mein Vater.
Warum Otto Rehhagel?
Ja, als Trainer. Ich bin von Österreich gekommen, habe schon jetzt nicht Angst gehabt, aber schon Ehrfurcht und schon einen riesen Respekt, weil man dachte, boom, in der deutschen Bundesliga jeden Tag beim Training und dann das, es wird für mich eine komplett neue Welt sein. Und er hat mich aber am ersten Tag sogar in die Mannschaft integriert, hat mir das Selbstvertrauen gegeben, hat jetzt im Nachhinein, damals in verschiedenen Situationen war es schwierig für mich. Ich habe zum Beispiel einmal beim Training einen Fallrückzieher probiert, hat er abpfiffen. Hat er gesagt, Junge, ich habe dich nicht geholt, dass du Fallrückzieher machst, sondern so
verletz dich bitte nicht.
Tore vorbereiten und du sollst deine Qualitäten ausspielen. Aber ich wollte schon den Krankenwagen rufen, weil ich glaubt habe. Und das waren halt so Momente, was mir damals peinlich war, die Mitspieler haben gelacht, so hat er auch die Stimmung in der Mannschaft hochgehalten und für mich war es halt am Anfang ein bisschen peinlich, bis ich dann von Woche zu Woche mitbekommen habe, dass er das ja gar nicht persönlich meint, sondern das war einfach so die Situation und das hat ihn Otto Rehhagel ausgemacht und durch das haben wir Spieler ihn auch extrem geschätzt und waren deswegen auch sehr erfolgreich.
Und dein Vater? Inwiefern hat er dich geprägt? Er war ja dein Leben lang auch Berater.
Ja, der hat mir von klein an das Fußballspielen beigebracht. Also mein Vater war sicher der wichtigste Mann in meiner Karriere. Hat es auch ein paar Situationen gegeben auch im Laufe meiner Karriere, selbst wo ich in Deutschland gespielt habe, wo ich dann das eine oder andere Mal nicht so gut in Form war. Und dann kann ich mich noch erinnern, ist einmal nach Bremen gekommen, hat man nur beim Training zugeschaut und hat mir nach dem Training und nach einem Meisterschaftsspiel ein, zwei Tipps gegeben, weil er ist der mich am besten kennt. Der hat mich von klar auf spielen gesehen, hat mir das Fußballspielen beigebracht und hat genau gewusst, was meine Stärken sind. Und da habe ich halt das eine oder andere, die eine oder andere Situation nicht so gelöst, wie er das sich halt von mir vorstellt. Das hat er mir dann erklärt. Und da hat er mir eben auch sogar mehr helfen können in diesem Moment wie Otto Rehhagel.
Das heißt, ein großes Vorbild, was dein Umgang mit deinen Söhnen betrifft?
Ja, das schon, aber die Zeiten haben sich geändert. Also mein Vater hat mir schon auch Sachen gesagt, war Wahnsinn, zum Beispiel bei Rapid, ich bin gekommen, habe ihm erst von Admira zu Rapid gewechselt in der U16, habe im ersten Spiel 5 Tore geschossen. War natürlich jetzt als neuer Spieler dann bei den neuen Mitspielern schon ein bisschen, unter Anführungszeichen, ein Konkurrent. Und dann habe ich wenig Bälle bekommen und ich war halt unzufrieden, war aber relativ ruhig und schüchtern zu der Zeit noch. Und dann hat mein Vater mal auf die Art reingeschaut und gesagt, Andi, setz dich mal auf die Mittellinie und schau mal, ob es einen überhaupt Mittelpunkt und schau, ob es denen überhaupt auffällt, dass die eh nicht ausspielen. Das war bei einem Meisterschaftsspiel, U16 Rapid und ich war einen Schweißausbruch gekriegt. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was hat mein Vater jetzt reingeschaut? Aber im Endeffekt hat es dann Diskussionen gegeben und ich war dann in der Mannschaft richtig drinnen. Das hat einmal einen Streit gegeben und da hat es viele Momente gegeben in meiner Karriere, wo mein Vater das immer ein bisschen provoziert hat, weil er genau gewusst hat, aufgrund seiner Karriere davor, er war selber Fußballer, dass er da in gewissen Situationen das so leiten hat können, was er vielleicht damals nicht so gemacht hat und das jetzt er von mir erwartet. Da hat es oft mit meiner Mutter Diskussionen gegeben, wenn er was gesagt hat, Andi, geh zu jedem Elfmeter hin und meine Mutter hat gesagt, ja, aber Toni, du hast das ja auch nicht schießen wollen. Sagt er, nein, vergiss das jetzt, was bei mir war, sondern ich möchte jetzt, dass der Andi das macht, was mir ich vielleicht nicht zugetraut hätte und das hat mir dann für meine Entwicklung schon auch weitergeholfen, ganz klar.
Wie sehr konnte er dich in den vergangenen Wochen, Monaten unterstützen?
Ja, ist wieder eine andere Situation als Trainer. Wir haben ganz normale Gespräche gehabt, aber trotzdem ist es jetzt auch so, dass ab einem gewissen Alter schon deine eigenen Lebenserfahrungen hast und du musst mit verschiedenen Situationen im Leben umgehen können, musst umgehen lernen. Es war eine schwierige Situation, das glaube ich, wie ich gesagt habe, die Admira war der Verein, wo ich von klein auf immer eben mit meinem Vater beim Training schon zuschauen war. Ich war nicht in einem Kindergarten, ich war in der Südstadt und bin mit einem Schäferhund dort hin und her gerannt und das war einfach mein Verein meiner Jugend.
Jetzt stellen wir es gerade bildlich vor.
Nein, es war mein Aufpasser, der Rolf. Nein, aber ich will damit nur verbildlichen, wie ich eben mit der Admira irgendwie von klar auf verbunden bin. Und jetzt habe ich den Job übernommen und wollte halt wieder mal in den nächsten 2-3 Jahren in die Top 6 kommen, dass wir da wirklich auch für Euphorie oder in der Liga für Aufsehen sorgen können. Und jetzt sind wir abgestiegen. So schnell geht's. Und das ist natürlich schon eine Situation, die man verdauen muss, aber wie gesagt, es geht immer weiter.
Und du hast nicht die Lust verloren dran, am Trainer sein?
Nein, das nicht, aber ich nehme jetzt trotzdem Auszeit. Also ich habe vorher schon immer abgewogen, ist das jetzt was ich machen möchte, weil ich habe zum Glück die Unabhängigkeit, dass ich jetzt nicht alles machen muss. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überheblich und schon gar jetzt, als wenn du abgestiegen bist als Trainer, werden die Leute auch sagen, ja, der muss ja froh sein, wenn er wieder einen Job kriegt. Ich werde in Zukunft immer nur das machen, wo ich glaube, das Projekt ist für mich spannend, herausfordernd und hoffentlich auch mit mehr Erfolg, als was ich gehabt habe bei der Admira.
Also es wird nicht so sein, dass die Admira deine letzte Trainerstation war?
Nein, sicher nicht. Sicher nicht, aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Es wird sicher ein paar coole Geschichten wieder geben, aber das Wichtigste ist für mich, dass ich halt einfach im Fußball drinnen bleibe, weil wurscht jetzt als Trainer oder als Experte, du musst ja schon immer am letzten Level sein, möchte auch da meine Ideen und meine Leidenschaft für diesen Sport. Ich betone jetzt absichtlich das Wort Sport, weil in den letzten Jahren ist ja leider schon zu viel Business geworden und das ist ja das, was mir eigentlich jetzt momentan am Fußball am meisten stört.
Was stört dich da konkret?
Nein, das Ganze drumherum. Es geht nicht los im Nachwuchsfußball, dass viele Eltern oder die meisten glauben, naja, das Kind muss ein Profifußballer werden oder wird ein Profifußballer. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dass, glaube ich, aus jeder Akademiemannschaft 1% in die Bundesliga kommt und was da der ganze Aufwand drumherum ist, mit schulischem Aufwand, was die Eltern alles noch dazu machen müssen. Ich sehe das jetzt nicht nur als Trainer, sondern eben als Papa von zwei Fußballern.
Luca ist 14 und spielt in der U15 bei der Admira, genau, also ja. Schon in der Akademie.
Ja. Nein, und es ist schon von früh bis später abends ist ein extremer Aufwand, ist schon ein Konkurrenzkampf, schulischer Stress, ist für die Kinder nicht einfach. Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass viele Faktoren da zusammenhängen, dass dann wirklich der Traum erfüllbar ist. Ich habe mir zum Glück meinen Traum erfüllen können als Fußballprofi, aber man kann nicht davon ausgehen, dass das jeder schafft. Und das ganze Business, was ich gerade gesagt habe, wenn es jetzt heißt, dass ein Papé bei Paris Saint-Germain bleibt, wer 300 Millionen Handgeld kriegt und dann mit dem Manager und Geschichten, wo sie die Spieler freistreiken. Ich hoffe, dass da bald wieder andere Gesetze oder Regeln kommen, dass, was weiß ich, wenn sich ein Spieler freistreiken will, dass der Manager auch gesperrt wird auf 3 Jahre oder 5 Jahre, weil es einfach, habe ich jetzt miterlebt, auch als Trainer, da schon Situationen gibt, wo du als Verein, als Trainer machtlos bist und das nimmt dir dann auch ein bisschen den Spaß. Es ist zwar am nächsten Tag wieder alles vergessen, aber am Anfang denkst du schon, was ist denn das jetzt eigentlich für Sport, Anführungszeichen, Business geworden? Es wird schon immer ein bisschen schmutziger und da hoffe ich, dass das doch in die richtige Richtung schon langsam wieder geht, aber daran glauben tue ich ehrlich gesagt nicht.
Ja. Also du glaubst auch daran, dass Lewandowski den FC Bayern verlassen wird in diesem Sommer?
Ja, glaube ich schon. Die Bayern sind die einzigen, die halt da jeden Spieler auf die Geduldsprobe, die sind mehr. Wir nehmen da keine Rücksicht auf einen Spieler. Wenn man davon ausgeht, dass bei Borussia Dortmund eben Aubameyang oder Dembélé sie weggestreikt haben. Also es gibt so viele Spieler, die einfach meiner Meinung nach seine Vorbilder für Kinder und für Millionen Fußballfans. Und da gibt es schon zu viele Geschichten jetzt in den letzten Jahren, wo du sagst, mich jetzt nicht wundern, wenn der Fußballfan nicht irgendwann einmal sagt, jetzt habe ich auch die Schnauzen voll.
Die Entwicklung des Fußballs an sich, wird ja auch immer wieder über Innovationen nachgedacht, ein Kick statt ein Wurf. Was sagst du zu diesen Erneuerungen oder diese Gedanken, dass man das verändern wird? Oder bist du jemand, der sagt, der Fußball ist der Fußball und das soll so bleiben, wie es ist?
Nein, es hat ja schon immer wieder gute, ich glaube, die Rückpassregelung hat für den Fußball extrem positiv ausgewirkt. Jetzt auch mit den Angriffspressing und mit dem Tempo-Fußball, also wenn man sich die Top-Spiele anschaut, es macht ja richtig Spaß, wie die Spieler heutzutage, wie die fit sind, wie die den Ball im höchsten Tempo verarbeiten können, was die alles gehen, das ist richtig schön zuzuschauen. Aber wie gesagt, man darf halt auch nicht vergessen, habe jetzt auch einen interessanten Spruch gelesen, ich glaube vom UEFA-Präsidenten, er sagt ja, die Spieler beschweren sich alle, was zu viele Spiele sind, da stehe ich 100% dahinter, sagt aber auf der anderen Seite, wollen auch alle immer mehr Geld verdienen und mehr Geld kriegst du halt nur, mehr Gehalt kriegst du halt auch nur, wenn mehr Geld eingenommen wird und das geht nur über Spiele, Spiele, Spiele und das ist halt jetzt ein Kreislauf, auf den man irgendwann einmal raus muss, aber ich glaube nicht, dass das leicht so zu beenden wird sein.
Aber wie kann man aus diesem Kreislauf raus?
Das weiß ich nicht, da habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist natürlich immer alles einfacher zu kritisieren oder sagen, das passt mir nicht, also richtige Lösungen zu bringen. Fakt ist halt schon, dass im Fußball in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel Geld zu verdienen gibt und dass dann nicht nur die Spieler oder nur die Vereine involviert sind, sondern dass halt drumherum auch viele Leute das als lukratives Geschäft sehen, ist klar. Und dann sind wir wieder beim Geschäft und nicht beim Sport.
Gut. Wobei ich könnte jetzt sagen, dich hat der Fußball ja auch gut ernährt.
Richtig, siehst du. gut ernährt bin ich sowieso.
Gut rausgekommen aus der Diskussion. Nein.
Genau so ist es. Darum weiß ich ja auch, ich werde auch durch meine Zeit in Bremen richtig gut Geld verdient. Also das gehört ja irgendwie dazu. Aber trotzdem ist bei mir auch immer ein bisschen die Frage der Moral dann. Ich hätte mich nie von einem Verein wegstreiken wollen. Und das war halt durch diese Änderung bei Vertragsende, dass du frei bist. Ab dem Zeitpunkt durch das Bosman-Urteil, ab dem Zeitpunkt haben wir einfach nur mehr die Spieler und vor allem die Spielerberater die Macht in ihren eigenen Händen.
Und du bist ja damals auch nicht zu Austria gegangen, sondern zu Rapid.
von Bremen wieder zurück oder genau. In ganz jungen Jahren?
Nein, ich meine von zurück aus Deutschland.
Ja,
nein,
es war einmal mit 15 Jahren, wo ich von Admira zu Rapid gewechselt bin, hätte ich damals bei der Austria schon viel Geld gekriegt für einen jungen Spieler als Jungprofi. Und da bin ich dann zu Rapid gegangen, weil ich immer einen Freund gehabt habe, einen Oliver Scherio bei Rapid. Da habe ich mir gedacht, das ist mir wichtiger wie das Geld. Und dann auch von Bremen mit 32 oder 33 bin ich wieder zu Rapid zurückgegangen, obwohl mich der Herr Frank Stronach mit Geld zugeschüttet hätte, muss ich ehrlich sagen. Das wäre der beste Vertrag meines Lebens gewesen. Aber wie gesagt, ich bin ein Rapidler, ich mag nicht zu Austria. Und im Nachhinein ist dann mein Vertrag nicht verlängert worden. Weil es geheißen hat, bei 25 Spielen verlängert sich der Vertrag. Bei 24 hat es geheißen, da ist der Josef Hickersberger, der Trainer, hergekommen und gesagt, Andi, Bauchweh, weil ich kann ihn nicht mehr aufstehen. Sag ich, wie bitte? Was heißt, ich kann ihn nicht mehr aufstehen? Nein, weil es verlängert sich der Vertrag und das können wir nicht mehr bezahlen. Sag ich, dann müssen wir eine Lösung finden. Dann haben wir schnell eine Lösung gefunden. Die Lösung ist nie umgesetzt worden, aber nicht von meiner Seite aus. Ich würde aber jetzt im Nachhinein nicht nachtreten, aber man gibt halt immer wieder Situationen im Leben, wo du dich auf was verlässt und dann sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen. Auf andere.
Dann wärst du nämlich bei Rapid geblieben.
Ja,
und wärst nicht nach Amerika gegangen.
Ja, und darum bin ich auch glücklich.
Genau.
Nein, es ist ja
damals
wirklich
kam
so.
LA Galaxy.
Genauso ist dann der Anruf gekommen von Jürgen Klinsmann. Dann bin ich auf ein Jahr als Spieler in die Major League Soccer gegangen. Dann habe ich 5 Jahre als Trainer arbeiten dürfen. Beim Jürgen als Assistenztrainer. Wir haben gehabt Copa America, die WM, Gold Cup, Olympia-Qualifikation habe ich gehabt als Olympia-Cheftrainer, da haben wir leider in die Playoffs gegen Kolumbien dann verloren, aber wie gesagt, ich habe Erlebnisse gehabt, die das Österreicher normal nicht so schnell erleben kann. Und durch das, es geht immer, geht ein Deal zu, geht das andere wieder auf und das war in den letzten Jahren bei mir oft so und darum glaube ich da weiter dran, immer positiv bleiben.
Du hast gesagt, du hast von Jürgen Klinsmann den Familiensinn gelernt, also Family First vor allem, und was dich sehr beeindruckt hat, war dieses Siegergehen, das er in sich hat, dass er eigentlich niemals daran denkt, dass man ein Spiel verlieren kann oder das gar nicht in sein Mindset irgendwie vorkommt. Du hast gesagt, das hast du von ihm gelernt, aber kann man sowas lernen? Kann man ein Siegergehen einimpfen?
Nein, lernen ist schwierig, aber ein bisschen was abschauen kann man immer. Man sollte nichts kopieren, weil jeder Mensch ist ein Original und ich möchte als Original sterben und nicht als Kopie, wie irgendwem. Es rennen eh sehr viele Kopien herum, aber bei Jürgen war es halt schon augenscheinlich, weil ich glaube, jetzt als aktiver Spieler und auch als Trainer, der hat wahrscheinlich an die 70% seiner Spiele gewonnen. Und das habe ich als Österreicher nicht gelernt. Also irgendwann wird mir der Marco Arnautovic wahrscheinlich überholen als Rekordspieler oder der David Alaba, aber
ein Spiel
einen Rekord werden sie mir so schnell nicht wegnehmen. Und das ist der mit den meisten Niederlagen. Nein, das ist der Spaß im Nationalteam. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Statistik.
Und wenn man 103 Länderspiele hat, dann muss man eben auch bei den Negativerlebnissen dabei gewesen sein.
Ja, aber jetzt kommen wir wenigstens zum ÖFB-Team. Also wir haben schon damals viel verloren und jetzt, wenn man einen Ralf Rangnick hört nach dem einen Spiel, wo er gesagt hat, gegen Frankreich. Er stinksauer, wer hätte es erwartet, dass sie das Spiel gewinnen. Da ist auch eine gewisse deutsche Mentalität, sprich Siegesmentalität drinnen. Und wenn er das in Österreich schnell in eine Mannschaft reinbringt, was nicht leicht wird, braucht man nicht drüber reden. Aber das war schon eine coole Geschichte.
Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef. Du hast gesagt, wenn der ÖFB so einen bekommt, dann muss er ihn nehmen.
Ja.
Was glaubst du, kann er dem österreichischen Fußball bringen, geben?
Ja, man hat schon gesehen, dass die ersten Spiele, auch wenn es jetzt 4 Spiele für 4 Punkte, aber wir sind trotzdem im Einsertopf drin, also es waren ja extrem schwere Gegner. Die Mannschaft hat phasenweise richtig gut gespielt, trotzdem hat, glaube ich, auch erkennen müssen, dass er eine gute Mannschaft zur Verfügung hat, aber trotzdem jetzt auch nicht einen Pool hat von 25 Spielern, die Top-Spieler zu ersetzen, ist auch für Österreich extrem schwer. Und für mich ist trotzdem eine Hoffnung für die Zukunft, dass er nicht nur sich ums Nationalteam kümmert, sondern auch um die Ausbildung, weil ich schon glaube, wenn man jetzt auch das U19-Nationalteam sieht, das A-Nationalteam sieht, wir haben in Österreich auf gewissen Positionen keine große Auswahl oder keine übermäßig außergewöhnlichen Spieler, Unterschiedsspieler, wie man sagt in Deutschland, also die einen Unterschied ausmachen können mit Toren oder mit Assists, mit gewisser Kreativität, und das fehlt uns.
Aber wie schnell kann man das bewegen?
Nicht leicht. Nur da muss einmal meiner Meinung nach ein Umdenken kommen, auch in der Ausbildung von den Kleinen, dass man es halt trippen lässt. Und wir haben im Großen und Ganzen mit dem linken Außenverteidiger, Position Probleme. Wir haben Torjäger, Außenstürmer, kleine oder schnelle, trickreiche Außenstürmer haben wir nicht. Und die haben wir jetzt in der U19 auch nicht gehabt. Und wenn man sich denkt, dass das eigentlich in ein, zwei, drei Jahren die nächste Generation ist, die dann im Nationalteam hoffentlich erfolgreich sein wird, haben wir genau auf diesen Positionen jetzt auch nicht eine große Auswahl. Und das hoffe ich, dass der Ralf Rangnick, und er wird es wahrscheinlich leichter umsetzen können, wenn er gewisse Dinge umstrukturieren will oder umändern will, wie ja, Teamchef Stöger, Teamchef Herzog oder Teamchef Foda. Also da glaube ich schon, na, weil er bei Salzburg einfach das geschafft hat, dass er da jetzt seit 8 oder 10 Jahren, dass Red Bull Salzburg absolut top ist. Club ist wieder ein bisschen anders wie ein Nationalteam, aber trotzdem hat er dort die Strukturen geschaffen, von der Red Bull jetzt in Österreich unschlagbar ist.
Auch weil man ihn lässt, weil man eben so viel Respekt vor ihm und seiner Arbeit hat?
Man muss ihn lassen. Also wenn man von wem überzeugt ist, muss man ihm arbeiten lassen, das ist ganz klar. Gemeinsam mit Peter Schöttl wird er da hoffentlich auch jetzt nicht nur als A-Team eben für die EM in Deutschland sich qualifizieren zu wollen, sondern auch, dass man schaut, dass man im Nachwuchs vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen verbessern kann, die eine oder andere Position, auch im Training mit mehr individual-spezifischen, positionsspezifischen Trainings vielleicht da das noch ein bisschen optimieren kann. Weißt, mir geht's nur darum, dass man immer schaut, okay, wo können wir ein bisschen was verbessern, und dann muss man da aber das auch knallhart ansetzen, anlegen, und die drüber plaudern ist einfach, umsetzen ist schon schwer, aber der Ralf Rangnick hat die Kraft, hat das Fachwissen und hat auch die Mentalität, dass er Dinge anspricht und auch umsetzen kann, und auf das baue ich stark.
Und jetzt kenne ich dich auch schon ein paar Tage, und du kommst immer wieder zum Nachwuchs. Du machst dir extrem viele Gedanken über die Jugendarbeit im Fußball. Willst du dich nicht einmal reizen, zum Beispiel eine Akademie zu leiten?
Na, zu leiten weiß ich jetzt nicht, weil das Ganze drumherum mit den organisatorischen und das, das ist jetzt nicht meins.
Okay, eine Nachwuchsmannschaft zu betreuen.
Ja, zu trainieren habe ich schon gemacht, 1,5, 2 Jahre als LAZ Südstadt. Mit 10, 12-Jährigen, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Dann bin ich nach Israel gegangen als Nationaltrainer, das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich scheue mich nicht, dass ich mit Kindern arbeite. Ich mache das extrem, extrem gerne. Und wie gesagt, das wird man sehen, was jetzt in den nächsten Wochen auf mich zukommt.
Was soll denn auf dich zukommen? Was wäre denn ein absoluter Traumjob für dich? Wäre der Bremen-Trainer oder doch ÖFB-Teamchef irgendwann?
Nein, also da habe ich jetzt nicht gewisse Vorstellungen. Ich könnte mir vorstellen, wenn entweder Cheftrainer, wenn ich noch einmal irgendwo Assistenztrainer wäre, vielleicht mit Jürgen Klinsmann, wenn wieder eine coole Geschichte stattfinden sollte, weil ich mit ihm extrem gern zusammengearbeitet habe. Aber wie gesagt, ob das jetzt irgendwas mit Nachwuchs ist, ob ich vielleicht irgendwas, eine ganz verrückte Idee habe und vielleicht eine eigene Akademie gründe oder was, das steht alles noch in den Sternen. Ich habe ein paar verrückte Gedanken im Hinterkopf, aber wie gesagt.
Welche noch?
der Nationaltrainer der Malediven.
Ja, irgendwas Exotisches zum Beispiel.
Nein, das könnte man auch vorstellen.
Aber wenn die Buben aus dem Gröbsten heraus sind, oder?
Ja, klar, wenn du Familie hast, ist man da in ein oder anderen ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem, jetzt wäre ich 54, ich würde das machen, was mir Spaß macht und wo ich mir auch denke, okay, das ist jetzt eine coole Herausforderung, dass das ganze Projekt interessant klingt, und es muss jetzt nicht sein Deutsche Bundesliga, weil das ist noch ein Abstieg mit der Admira natürlich, jetzt nicht gerade die beste Reputation, aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der auch über sich selber lachen kann, der Abstieg ist jetzt nicht lustig, aber trotzdem geht es weiter, und ich habe auch nicht den Glauben an mich verloren, dass ich keine Ahnung von Fußball habe.
Clubtrainer in Österreich, jetzt in der Bundesliga, ist das was du sofort machen würdest, wenn jetzt im September die ersten Trainer wieder rausgeschmissen werden?
Glaube ich eher nicht. Stand jetzt glaube ich eher nicht, aber wie gesagt, wie oft hat man schon gesagt, das macht man nicht oder das ein Nein, und dann ändert es ja, wer hätte glaubt, dass der Didi Küpper LASK-Trainer wird. Ja,
kein Mensch, oder?
Genau so ist. Darum sag niemals nie. Das ist
wird wahrscheinlich auch noch spannend, oder?
Ja. Nein, in mag ich meinen Didi hat uns leider beim letzten Spiel geschlagen. Durch das sind wir abgestiegen, muss ich ihm noch irgendwann einmal bei einem Spiel eine muss ich mich noch kurz einmal revanchieren. Nein, Fakt ist, dass wie ich gesagt habe, es wird irgendwas aufkommen, und man muss sein Leben nur, man muss neugierig sein, man muss neue Ziele, neue Perspektiven haben wollen, und wer weiß jetzt, was in ein, zwei Jahren alles noch passieren könnte.
Du wirkst happy. Was ist Glück für dich? Was bedeutet Glück für dich?
Ja, ich glaube, Wichtig ist, dass die Familie einmal gesund ist. Das ist einmal das Wichtigste. Ich bin dann schon auch so, wenn ich meinen Kindern beim Fußballspielen zuschaue, bin ich auch teilweise zu ehrgeizig und dann bin ich auch ziemlich in der Materie drinnen, da erwarte ich immer das Beste, wurscht, ob es jetzt ist der Trainer oder meine Kinder oder die Mitspieler, das geht einfach nicht und da muss ich schon ein bisschen lockerer werden. Im Fußball habe ich auch so eine gewisse Besessenheit und das schadet mir oft oder schadet auch meiner Familie, da ist meine Frau, die Kathi, nicht immer sehr happy damit, wenn ich das auch nach Hause bringe und das hätte ich halt auch im letzten Jahr wahrscheinlich ein bisschen verbessern können, aber ich bin halt so, wie ich bin, der Fußball ist mein Leben gewesen, von klar auf, wird in Zukunft auch mein Leben sein, aber trotzdem mit einer Schuss Gelassenheit.
Hat sie damit umgehen gelernt? Ihr seid viele Jahre zusammen und ja, immer glücklich zusammen gewesen bis jetzt?
Also ja, das schon, aber das war ja nicht immer einfach. Das ist klar, wie jedes Paar oder wie es im Leben so ist mit Menschen, hat man ja öfters einmal Glückstränen. Jetzt das letzte Jahr mit Admira war zum Schluss natürlich sehr, sehr stressig und das war klar, da sonst geht auch irgendwie, wenn man sich den im internationalen Fußball, im nationalen Fußball, wenn du die Trainer anschaust, die gegen einen Abstieg kämpfen, ist das schon, also um einen Meistertitel oder um positive Ziele spielen, ist auch Nervosität dabei, auch ein gewisser Stress. Aber wenn es dann geht um einen Abstieg und vielleicht sogar um Existenzen, dann ist es nur einmal ein negativer Stress und der auf Dauer, der ist sicherlich nicht gesund. Also das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen mitbekommen, dass das muss man erst einmal so richtig wegstecken alles.
Anne, du bist wieder einmal nicht ÖFB-Teamchef geworden. Hat es dich gekränkt, enttäuscht?
Nein, gar nicht. Also ich eben den Job bei der Admira gehabt. Ich habe dann mit Peter Schödel zweimal gesprochen und dann habe ich eben die Absage bekommen, habe in Stöcksee angerufen und gesagt, Stöcksee, also ich habe gerade die Absage bekommen, ich drücke dir die Daumen, dass du jetzt Teamchef wirst. Habe ihn bei WhatsApp draufgesprochen, 5 Sekunden später hat das Telefon geleitet, hat er gesagt, Herzl, ich bin's, mir haben es auch gerade angesagt. Also so, wir zwei Bachelors haben keine Rose bekommen, haben sogar darüber gelacht. Nein, es ist ja so im Leben, man kann ja nicht alles so verbissen sehen. Also ich habe mit Peter ein super Verhältnis. Vielleicht schaffen wir zweimal irgendwo ein Projekt miteinander. Wie gesagt, es wird in Zukunft sicherlich ein paar Situationen geben, wo man, die kann man jetzt vielleicht noch gar nicht denken, aber wie gesagt, der Stöcksi ist für mich absoluter Fachmann, ein super Typ und auch wie wir das miteinander besprochen haben, dass wir nicht Teamchef waren, wenn das die Leute mitgekriegt hätten, das war Wahnsinn gewesen.
Gut, also war nicht so wie beim vorletzten Mal, genau, als Franco Foda bestellt genau wurde, weil damals war es ja schon so, dass du sauer warst und dass du ja auch den legendären Spruch damals gesagt hast, zu Leo Windner, verarschen kann ich mich selber, der braucht mich nie wieder anrufen.
Stimmt.
Gut, er hat wahrscheinlich jetzt einen angerufen.
Nein, aber das habe ich gesagt und dann in Leo wieder eine Woche später wieder getroffen, haben wir plaudert, sage ich, Leo, du weißt, wie ich bin, ich sage schnell einmal was und jetzt freue ich mich, dass ich dich wieder sehe, aber ich wollte nur kurz einmal sagen, dass ich richtig angefressen war und dass mir das schon langsam am Arsch gegangen ist, unter Anführungszeichen, und er hat gesagt, ja, Andi, passt, aber als Verantwortlicher muss ich Entscheidungen treffen, das ist ganz logisch. Und ich bin immer ein, zwei Tage enttäuscht und dann ist für mich alles wieder okay. Ich habe mit Herbert Prohaska ein super Verhältnis. Der Schneck hat mich, glaube ich, in meiner Nationalteamkarriere dreimal für ein paar Spiele eliminiert.
Nicht immer zu Unrecht, möchte ich sagen.
Ja, ich bin der Meinung, immer zu Unrecht. Das ist aber bis heute noch nicht bestätigt. Aber er hat dann genau gewusst, dann haben wir uns im Café Sacher getroffen und bei einer Sachertorte, wenn ich ein bisschen Zucker in mir habe, bin ich ja quasi richtig handsam und dann war.
Das weiß man, wenn du was zum Essen hast, dann bist du sehr pflegeleicht.
Deswegen habe ich vorher Schokocroissant besorgt und ja, alles ist gut.
War die Rückkehr schon wieder ins Nationalteam problemlos. Wieso bist du eigentlich, hast du nicht ein weißes Hemd angehabt?
Es war mal weiß, es ist ein bisschen heiß geworden.
Ist gut.
Ich schätze, es hat, weiß ich nicht, 50, 60 Grad hier drinnen. Die erste Spielhälfte ist noch nicht vorbei. 43 Spielminuten. Wir haben allerdings kein Cooling Break gehabt. Also ich glaube, wir können es jetzt auch gut sein lassen. Sissi?
Also ich fließe. Und ja. Dann Andi geht es, glaube ich, ähnlich.
Naja,
wenn ich dich so anschaue, denke ich mir, als Spieler warst du nicht immer so durchgeschwitzt nach einer Spielhälfte.
Nein, ich habe viel mit Auge gespielt.
Ja, ja, genau. Andi, besten Dank.
Sehr gerne.
Alles danke Gute auch für die nähere und fernere Zukunft.
Euch auch, danke.
Genau, wir werden es verfolgen.
Wir werden es verfolgen, ja.
Alles entspannt, tiefen entspannt.
Und in der Kronenzeitung.
Ja.
Andi, besten Dank, alles Gute.
Euch auch, danke.
Andi.
Das war die Sonderausgabe der Zweierkette.
Podcast-Werkstatt.